Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes die Verse 14 bis 26. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, er gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben, und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran, die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Am vergangenen Sonntag haben wir gesehen, dass das unbarmherzige Verhalten gegenüber den Armen und Elenden eine Übertretung des gesamten göttlichen Gesetzes und damit aller Gebote Gottes ist. Ich lese noch einmal die Verse 8 bis 10. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter, und zwar vom gesamten Gesetz, vom Gesetz in seiner Gesamtheit. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Jakobus begründet diese Behauptung damit, dass er auf den organischen Zusammenhalt aller Gebote durch den Willen des einen Gesetzgebers hinweist. Vers 11, denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Es besteht also unter den Geboten des Gesetzes eine organische Verbindung. Sie besteht dadurch, dass alle Gebote letztlich ein Ausdruck des Willens des einen Gesetzgebers, nämlich Gottes, sind. Und wer nun ein Gesetz übertritt, der übertritt damit im Grunde genommen alle Gesetze, also das ganze Gesetz Gottes. Anschließend ermahnt Jakobus zu einem Reden und Tun, das dem Gesetz der Freiheit entspricht. Wir haben versucht, deutlich zu machen, was das bedeutet, wenn Jakobus das Gesetz als Gesetz der Freiheit bezeichnet. Das Gesetz, das mit seinen Forderungen vor uns steht, ist gänzlich, völlig erfüllt worden in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Dadurch sind wir erlöst von der Macht der Sünde. Insofern ist dieses Gesetz ein Gesetz, das zur Freiheit führt. Dieses Gesetz ist nun auf der Grundlage des Evangeliums durch den Heiligen Geist in unsere Herzen geschrieben worden. Es steht also nicht mehr als unerfüllbar vor uns. Es ist zunächst einmal vollkommen erfüllt durch das, was Jesus getan hat, kann aber dann auch nach und nach in unserem Leben praktische Wirklichkeit werden, dadurch, dass es durch den Heiligen Geist in unsere Herzen hineingeschrieben worden ist, wie Jeremia das prophezeit hat für den neuen Bund. Von daher ist das Gesetz nun nach dem Kreuz, nicht vor dem Kreuz, nach dem Kreuz, hinter dem Kreuz, Wegweisung für uns. Und auch der Maßstab, nach dem unsere geistliche Fruchtbarkeit einst beurteilt wird und offenbar wird, dass wir in Wahrheit durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren worden sind. Dass wir nun wirklich durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren worden sind. Das zeigt sich an den Früchten, die wir gebracht haben. Und Maßstab dafür ist dieses Gesetz der Freiheit. Ist der sittliche Gehalt des Evangeliums, so könnten wir auch sagen. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Ein Leben der Unbarmherzigkeit führt, so sagt Jakobus, unweigerlich in das erbarmungslose Gericht Gottes. Denn es offenbart, dass man nicht von Gott geboren ist. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Warum? Warum triumphiert die Barmherzigkeit, die wir als Frucht des Heiligen Geistes praktizieren, als Frucht des Evangeliums, wieso triumphiert sie über das Gericht Gottes? Weil ein Leben der Barmherzigkeit davon zeugt, dass man dem Gericht längst entnommen ist durch den Glauben an den Herrn der Herrlichkeit. Wie unser Herr Jesus gesagt hat, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht Gottes hinein. Er steht nicht mehr unter dem Verdammungsurteil Gottes, sondern er ist vom Tode, vom geistlichen Tode zum Leben hindurchgedrungen. Die Frucht dieses neuen Lebens, das wir in Christus empfangen haben, triumphiert also über das Gericht Gottes. Sie weist hin auf das neue Leben, das wir aus Gnaden durch das Erlösungswerk Christi empfangen haben. Und nun setzt Jakobus dieses Thema tätiger Liebe fort, indem er unterscheidet zwischen einem seligmachenden und einem toten Glauben. Stellen wir uns einmal vor, wir befinden uns in der kalten Jahreszeit. Es ist gar nicht so schwer für uns, uns ein wenig hineinzuversetzen. Ist ja noch nicht so warm. Und da schellt es an der Tür. Wir öffnen und ein Glaubensbruder aus unserer Gemeinde steht vor der Tür. Er trägt keinen Mantel. Und man sieht, dass er friert. Außerdem merkt man ihm eine gewisse Verlegenheit an, als er sein Anliegen vorbringt. Er ist seit längerer Zeit arbeitslos und er weiß nicht, wie er sich selbst und seine Familie durchbringen soll. Denken wir uns jetzt einmal alle sozialen Einrichtungen weg, die es in unserer Zeit gibt, um Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Unser Glaubensbruder bittet uns um Hilfe. Er braucht Nahrungsmittel und Kleidung und er weiß, dass wir uns in einer besseren Lage befinden und ihm helfen könnten. Wir nehmen seine Notlage und seine Bitte zur Kenntnis, überlegen einen Augenblick und schicken ihn fort mit den Worten: Es tut mir leid, aber ich bin sicher, dass du schon irgendwie durchkommst. Kaum vorstellbar, so möchte man sagen. Und doch, so ähnlich geschehen in den Gemeinden, an die Jakobus seinen Brief geschrieben hat. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? Und auch hier müssen wir, wie in den Versen 2 und 3, wieder davon ausgehen, dass Jakobus hier keinen bloßen hypothetischen, also als möglich gedachten Fall vor Augen hat, sondern einen Vorfall, der sich tatsächlich so abgespielt hat und kein Einzelfall gewesen ist. Also Jakobus will hier nicht sagen, gesetzt den Fall, sondern er greift ein Beispiel aus dem Leben heraus. So etwas hat sich tatsächlich zugetragen in der Gemeinde Jesu, in der damaligen Zeit. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass es in den Gemeinden manche Mangelerscheinungen gab, die unbedingt beseitigt werden mussten. Und dazu gehörte eben auch das unbarmherzige Handeln dem Nächsten gegenüber. Jakobus will deutlich machen, dass ein solcher Verstoß gegen das Gebot der Nächstenliebe unvereinbar ist mit einem lebendigen Glauben. Unvereinbar mit einem lebendigen Glauben. Ein lebendiger, selig machender Glaube trägt auch dementsprechende Früchte. Er betätigt sich in der einen oder anderen Weise in guten Werken. Dagegen erweist sich ein untätiger Glaube als ein unechter, ein toter Glaube. Es geht hier in diesen Versen also nicht um eine Frage, die uns nur so nebenbei beschäftigen sollte, sondern hier geht es um ein Thema, das unser ewiges Heil betrifft. Das ist sehr wichtig. Und es ist gut, dass auch wir in der Gemeinde, in unserer Zeit uns immer wieder auch bestimmte Prüfungsfragen vorlegen. Das ist übrigens typisch für unsere Glaubensväter gewesen. Sie gingen nicht einfach so von einem Tag in den anderen hinein, sondern sie stellten sich immer wieder gewisse Fragen. Prüfungsfragen. Wie steht es eigentlich um mich? Und das ist genau das, was der Apostel Paulus auch damals getan hat. Er schreibt den Korinthern, prüfet euch, ob ihr im Glauben steht. Prüfet euch. Und von daher ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass wir immer wieder mal stille werden vor Gott und ihm die Frage vorlegen, wie steht es denn eigentlich nur mit meinem Glaubensleben? Ist das in Ordnung vor Gott? Lebe ich in einem lebendigen Glauben? Oder gibt es da vielleicht, wenn auch nicht grundsätzlich, aber doch hier und da eine Selbsttäuschung, der ich erlegen bin? Wie steht es eigentlich um mein Verhältnis zu Gott? Eine wichtige Frage, die wir uns immer wieder mal stellen sollen. Wir wissen ja, sofern wir wiedergeboren sind, dass das Verhältnis zu Gott grundsätzlich in Ordnung gekommen ist. Grundsätzlich. Aber das schließt eben diese Prüfungsfrage nicht aus. Paulus schreibt ja auch an solche, die wiedergeboren waren, zu einer lebendigen Hoffnung, wie auch Petrus. Und trotzdem schreibt er ihnen, prüfet euch, ob ihr im Glauben steht. Also wir wollen das nicht einfach so vom Tisch wischen und sagen, was soll das Ganze, wir wollen uns nicht den geistlichen Puls fühlen. Nicht wahr? Das gibt es natürlich auch, dieses krankhafte Forschen im Blick auf das Innenleben, das gibt es auch. Aber die andere Seite ist eben doch biblisch, dass wir uns immer wieder mal fragen, wie steht es eigentlich um ein geistliches Leben? Ist es in Ordnung? Es geht um den Unterschied zwischen rechtem und falschem Glauben mit dem Ziel, die Gläubigen zu einem tätigen Christenleben zu führen. Darum geht es hier in diesem Abschnitt. Jakobus beginnt mit einer Frage. Er stellt sich einen Menschen vor, der von sich behauptet, er habe Glauben, und zwar einen Glauben, der ihn selig machen würde. Das ist wichtig. Also es geht hier um einen Menschen, der sagt, ich habe Glauben. Er geht davon aus, dass er einen selig machenden, also einen rettenden Glauben habe. Derselbe Mensch hat aber keinerlei Werke aufzuweisen. die er aus dem Glauben heraus tut. Er lebt sich selbst und denkt gar nicht daran, sich in irgendeiner Weise in barmherziger Nächstenliebe zu betätigen. Jakobus fragt, nutzt dieser Glaube ihm irgendetwas im Blick auf sein ewiges Heil? Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube, dieser Art von Glauben, ihn selig machen? Das ist die Frage, die Jakobus hier stellt. Und die Antwort, die er selbst gibt, ist ein klares Nein. Dieser Art von Glauben kann niemanden retten, kann niemanden selig machen. Genauso wie die bloßen Worte, geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, dem Armen nicht helfen, genauso hilft dieser Art von Glauben nicht zur Seligkeit. Jakobus bezeichnet diesen Glauben als tot. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. In sich selber ist er tot. Er ist eben kein lebendiger Glaube, sondern er ist ein toter Glaube. Und er beweist diesen Zustand dadurch, dass er nach außen völlig wirkungslos ist. Ein toter Baum bringt keine Frucht, das ist uns allen klar. An dieser Stelle müssen wir einem Missverständnis vorbeugen, ein Missverständnis, das aufkommen könnte. Wir dürfen aus dem, was wir bisher gesagt haben, nicht den Schluss ziehen, dass nun alle Werke, die getan werden von Menschen, Werke des Glaubens seien. Auch ein Atheist kann gute Werke tun. Es haben Menschen gute Werke getan und der Menschheit große Dienste erwiesen, die nicht daran dachten, an Jesus Christus als ihren Erlöser zu glauben. Nehmen wir als Beispiel, als sehr krasses Beispiel einmal Albert Schweitzer, von dem Pastor Wilhelm Busch gesagt hat, es fehlte ihm das Entscheidende, nämlich dieser persönliche Heilsglaube an Jesus Christus. Was hat dieser Mann nicht alles Gutes getan in seinem Leben, in seinem Dienst als Arzt, dort in Afrika? Aber es waren keine Werke des Glaubens, sie kamen nicht aus dem Glauben heraus. So gibt es viele Menschen, die Gutes tun, vorbildlich leben, in jeder Hinsicht. Und doch ist es keine Frucht des Glaubens. Die Bibel spricht eben auch von toten Werken. Das sind solche, die getan werden, um selig zu werden. Oder das sind solche, die nicht getan werden aus der Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Der Herr Jesus sagt ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Diese Menschen können sehr wohl etwas Gutes tun ohne ihn. Ohne diese Abhängigkeit vom Herrn Jesus Christus und vom Wirken des Heiligen Geistes. Es sind tote Werke, die getan werden, wohl nützlich für den Mitmenschen. Wir sind auch dankbar für solche Werke, durchaus. Aber sie haben keinen Bestand vor Gott. Sie sind keine Frucht für Gott. Und darum geht es ja. Es geht darum, dass wir Frucht für Gott bringen. Gut, das ist also etwas, was wir berücksichtigen müssen in diesem Zusammenhang, dass wir diesen Text und die Aussagen, die hier gemacht werden, nicht missverstehen. Jakobus geht es hier um Werke, die aus dem Glauben geschehen. Die sind allerdings nötig, diese Glaubenswerke. Sie kommen aus dem Glauben, das bedeutet, sie kommen aus dem Hören auf Gottes Wort. Denn der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes heraus. Und darauf haben wir auch hingewiesen im Zusammenhang mit Kapitel 1. Ich lese noch einmal die Verse 19 bis 21. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Gemeint ist zum Hören auf Gottes Wort. Das sollte bei uns oberste Priorität haben. Das Hören auf Gottes Wort. Davon ist alles abhängig. Für den Einzelnen als auch für die Gemeinde Jesu insgesamt. Denn dadurch kommen Menschen zum Glauben, durch das Hören auf Gottes Wort. Sie kommen zum Glauben durch das Wort der Wahrheit. So lesen wir in Kapitel 1, Vers 18. werden von oben geboren durch das Wort der Wahrheit, werden im Glauben erhalten durch dieses Wort der Wahrheit, durch das Hören auf Gottes Wort. Jakobus sagt in Vers 21, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut. Das Wort, das euch wiedergeboren hat, soll nun ständig in Sanftmut angenommen werden. Das Wort, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Also, wir sagen es noch einmal, es hängt im Blick auf unser Glaubensleben, im Blick auf unser ewiges Heil, alles ab vom Hören auf Gottes Wort. Das ist ganz entscheidend. Geschieht das aber und wirkt das Wort Gottes in uns, lebendigen Glauben, dann können die Früchte auf Dauer nicht ausbleiben. Handelt es sich um einen lebendigen Glauben, den wir haben, um einen selig machenden Glauben aus dem Wort Gottes heraus, dann wird er auch dementsprechende Früchte tragen. Dann wird es ein tätiger Glaube sein. Lebendiger Glaube, selig machender Glaube, beweist sich in der einen oder anderen Weise immer als ein tätiger Glaube. Fehlen grundsätzlich die Werke, so mag wohl jemand behaupten, dass er Glauben habe, aber es ist kein lebendiger Glaube. Es ist kein rettender Glaube. Es ist kein selig machender Glaube, den er hat. Ein toter Glaube. Echter Glaube an Jesus Christus lässt sich durch ein Leben der Nächstenliebe nachweisen. Und so entgegnet jetzt ein anderer in Vers 18 dem, der in Vers 14 sagt, er habe Glauben, obwohl er keine Werke hat, Folgendes. Kapitel 2, Vers 18. Also ein anderer Gesprächspartner wird jetzt hier eingeführt, der entgegnet dem, von dem wir in Vers 14 gehört haben, er habe Glauben, aber doch keine Werke. Und er ist der Meinung, dass er dadurch errettet würde. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Das heißt doch, dein Glaube, von dem du sagst, dass er dich rettet, dass er ein selig machender Glaube ist, dein Glaube zeigt keine sichtbaren Beweise. Er ist nicht aufzeigbar. Er ist nicht beweisbar. Du hast ja keine Werke. Im Grunde genommen ist es ein Beweis dafür, dass du gar keinen rechten Glauben hast. Bei mir aber sind Werke vorhanden, Werke des Glaubens. Ich kann dir wohl meinen Glauben zeigen, aus den Werken heraus. Und dann fährt er fort, du sagst, du hast ein klares Glaubensbekenntnis, du glaubst, dass nur einer, nämlich der Gott Israels, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, Gott ist. Und das ist auch richtig so. Das ist durchaus recht. Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Aber bedenke, dasselbe glauben auch die Dämonen. Und sie zittern vor Gott. Aber sie denken nicht daran, sich diesem Gott zu unterwerfen und ihm zu dienen. Ihr Glaube zeigt keine Früchte. Es ist ein toter Glaube, der in das Gericht Gottes hineinführt. Die Teufel glauben es auch, so sagt er, und zittern. Also du hast ein Lippenbekenntnis, du hast ein Glaubensbekenntnis, aber es gibt keinerlei Früchte in deinem Leben, die darauf schließen lassen, dass du einen lebendigen Glauben hast, dass du einen rettenden Glauben hast. Diesen Glauben nennen wir ihn einmal Kopfglauben, oder einer unserer Brüder betet immer wieder darum, dass der Herr Gnade gibt, dass wir nicht nur ein theoretisches Wissen anhäufen. Nennen wir es einen Kopfglauben. Dieser Glaube, der nach außen hin keine Werke zeigt, der lediglich ein Lippenbekenntnis darstellt, dieser Glaube ist kein rettender Glaube. Er ist völlig nutzlos. Er zeigt keine Früchte, er führt in das Gericht Gottes hinein, so wie die Dämonen auch einmal gerichtet werden. Und das sollte eigentlich schon genug sein, so meint Jakobus, um deutlich zu machen, dass ein Glaube, der keine Werke hat, kein Seligmachender, sondern ein völlig nutzloser, vergeblicher Glaube ist. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Wenn es hier heißt in der Luther-Übersetzung, du törichter Mensch, dann ist damit gemeint, du leerer Mensch, du leerer Mensch. Das heißt also, das wird durch den Nachsatz sehr deutlich, dein Glaube ist völlig vergeblich, er ist leer, er ist nichtig, er ist nutzlos. Er wird dich nicht retten. Und das ist diese entscheidende Aussage in diesem Kapitel, die ja dann noch bekräftigt wird durch dementsprechende Beispiele. Das ist die entscheidende Aussage, ein solcher Glaube bringt niemanden in den Himmel. Das ist die Aussage, die Jakobus hier macht. Ein Glaube, der sich nicht in irgendeiner Weise, wenn auch in mangelhafter Weise, als ein tätiger Glaube ausweist nach außen hin, ist ein toter Glaube, ist kein lebendiger Glaube, ist kein rettender Glaube, ist kein Glaube, der dich in den Himmel bringt. Du täuschst dich im Blick auf einen solchen Glauben. Es ist ein Kopfglaube, aber kein Herzensglaube. Kein Glaube, der aus dem Wort Gottes heraus geboren worden ist, kein Glaube, der durch den Heiligen Geist gewirkt worden ist. Denn wenn das der Fall wäre, dann könnten die Früchte in der einen oder anderen Weise nicht ausbleiben. Das ist das, was Jakobus uns hier sagen will, was der Heilige Geist uns hier sagen will. Und darum ist es von allergrößter Bedeutung, dass wir uns prüfen, wie steht das mit unserem Glauben? Nun, das ist immer wieder ein Problem und wir haben schon mal darüber gesprochen. Es ist immer wieder ein Problem, sich selbst zu beurteilen, die Früchte in seinem eigenen Leben zu beurteilen. Aber ich denke schon, dass wir sagen könnten, ist es uns ein Herzensanliegen, das, was Gott in seinem Wort sagt, auch in die Praxis umzusetzen. Wenn es uns auch nicht immer gelingt. Ist es uns ein Herzensanliegen, barmherzige Liebe zu üben? Liegt uns das Wohl, das geistliche und auch das leibliche Wohl anderer Menschen am Herzen? Und versuchen wir das auch hier und da in der Praxis zum Ausdruck zu bringen. Dass wir etwas tun, seid nicht Hörer allein, sondern auch Täter des Wortes. Das ist das, was Jakobus uns hier sagen will, durch den Heiligen Geist. Ein Glaube, der lediglich ein Kopfglaube ist, ein Bekenntnis, das lediglich ein Lippenbekenntnis ist, aber kein Herzensbekenntnis, ist wie ein Kapital, das keine Zinsen bringt. Jakobus gebraucht hier ein solches Wort, um das deutlich zu machen. Wie ein Kapital, das keine Zinsen bringt, also absolut nutzlos. Nun, das sollte eigentlich klar sein, jetzt nach seinen Ausführungen, das sollte auch uns klar sein, es ist wahr, wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir gute Werke tun, das wollen wir festhalten, das ist wahr. Wir werden gerettet dadurch, dass wir glauben, dass Gott die Gottlosen gerecht macht, Römer Kapitel 4, ein sehr, sehr wichtiges Wort, und da haben wir nichts zu bringen als nur Sünde, auch keine Hingabe an Gott, keine guten Werke. Da sind die guten Werke und die Hingabe an Gott als unseren Herrn völlig ausgeklammert. Wir glauben an den, der die Gottlosen gerecht macht. Dafür starb der Herr Jesus Christus am Kreuz, dass das möglich ist. Dass jemand kommt als Gottloser und von ihm angenommen wird und gerecht gesprochen wird. Das ist herrliches Evangelium. Da habe ich nichts zu bringen, aber auch gar nichts. Da erfasse ich den Herrn Jesus Christus im Glauben als meinen Erretter, als meinen Erlöser. Das ist wahr. Wir werden gerettet dadurch, dass wir glauben, dass Gott die Gottlosen gerecht macht. Und zwar ohne Zutun der Werke. ganz wichtig, ohne Zutun der Werke. Das ist die eine Seite, die Luther ja auch immer wieder in wunderbarer Weise auf den Leuchter gestellt hat. Da gibt es wohl kaum jemanden in der Kirchengeschichte, der solch einen klaren Blick gehabt hat, wie gerade Martin Luther. Das unterschied ihn ja auch vom römischen Katholizismus bis in unsere Zeit hinein, ihr Lieben. Ja, da hat sich nichts geändert, überhaupt nichts. Wenn man heute den Schulterschluss sucht hin zum Katholizismus, dann ist das ein fataler Irrtum. Dann ist das das Ende des Protestantismus. Das Ende des Protestantismus. Das müssen wir einfach so sehen. Luther hat gesagt, die Werke folgen erst auf den Glauben und wirken nichts zur Rechtfertigung des Sünders, sondern kommen nach. Der Glaube aber und das Wort machen gerecht. Der Glaube und das Wort allein machen gerecht. Das ist also die eine Seite. Wahr ist aber auch, und darum geht es Jakobus hier, wahr ist aber auch, dass wir keinen lebendigen und damit selig machenden Glauben haben, wenn er überhaupt keine Frucht bringt. Dann erweist er sich als ein nicht echter Glaube. Unser Glaube wird sicherlich nicht dadurch lebendig, dass wir gute Werke tun. Dadurch wird unser Glaube nicht lebendig. Entweder er ist lebendig oder er ist nicht lebendig. Er wird nicht lebendig dadurch, dass wir etwas Gutes tun. Ist er aber lebendig, so tut er gute Werke, wenn sie auch noch so mangelhaft sein mögen. Allerdings sollten wir mit dieser Mangelhaftigkeit nicht leichtfertig umgehen. Wir sollten uns damit nicht leichtfertig abfinden. Und darum geht es Jakobus in dem ganzen Brief. Er spricht ja immer wieder gewisse Mangelerscheinungen in der damaligen Gemeinde an. Missstände, und zwar sehr krasse Missstände, wie wir schon gehört haben. Und ich habe bereits darauf hingewiesen, in Kapitel 4 spricht er von ihnen als von geistlichen Ehebrechern oder Ehebrecherinnen wörtlich. Sie lieben die Welt mehr als den Herrn der Herrlichkeit. Er nennt das geistlichen Ehebruch, analog zu dem, was wir im Alten Testament immer wieder vorfinden. Und doch nennt er sie geliebte Brüder und geht davon aus, dass sie durch das Wort der Wahrheit, durch das Evangelium von Neuem geboren worden sind. Es sind Glaubensgeschwister, die er hier anspricht. Und er möchte gerne durch die starken Worte, die er hier gebraucht, sie dazu ermutigen, sie ermahnen und ermutigen, diese Mangelerscheinungen abzustellen. Das heißt, sie zu überwinden, damit es anders wird in ihrem Glaubensleben. Wir dürfen uns also mit Mangelhaftigkeit nicht leichtfertig abfinden. So nach dem Motto, naja, vollkommen sind wir sowieso nicht und vollkommen werden wir ja auch nicht werden. Das haben wir ja alles in Christus. Vollkommenheit haben wir in Christus und in ihm allein und das stimmt. Das ist die Wahrheit. Wir sind allein in ihm vollkommen. Ja, und darum, daraus schließt man dann, brauchen wir es nicht so ganz genau zu nehmen mit unserem Lebenswandel und auch nicht mit den guten Werken. Nein, sagt Jakobus. Gerade weil wir vollkommen sind in ihm, weil er unsere Kraft ist, unsere Kraftquelle ist, darum lasst uns jetzt auch unseren Glauben betätigen. Lasst uns gute Werke tun im Glauben. Leider sind die Worte, die Jakobus hier durch den Heiligen Geist niedergeschrieben hat, im Laufe der Kirchengeschichte nicht immer beherzigt worden. Wie viel Werkloses Christentum, also Christentum ohne Werke, hat es in der Christenheit gegeben. Hans-Joachim Iwand hat einmal Folgendes dazu gesagt. Iwand ist ja der Autor des Buches Glaubensgerechtigkeit. Eigentlich müsste man das hier zur Pflichtlektüre machen, kann man natürlich nicht tun, aber wer Interesse daran hat, sollte sich dieses Buch unbedingt besorgen und sich darin vertiefen. Das ist eines der, der besten Bücher, die es überhaupt gibt, über das Thema der Glaubensgerechtigkeit. Also das kann man nur wärmstens empfehlen. Und dieser Mann, Hans-Joachim Iwan, der in Dortmund auch tätig gewesen ist als Pastor, sagt Folgendes, dass diakonische Werke, die oftmals gegen den Widerstand der Kirche aus dem christlichen Glauben hervorgegangen sind, eigentlich nicht notwendig gewesen wären, wenn die Kirche ihre Verantwortung den Armen und Elenden gegenüber wahrgenommen hätte. Es sind ja manche Werke entstanden, diakonische Werke, die haben viel Gutes getan. Wir denken an Bethel, wir denken an den Friedenshort von Mutter Eva und wir denken an Wichern, der auch ein soziales Werk ins Leben gerufen hat, aus dem Glauben heraus. Es gibt also viele Werke, die entstanden sind. Und Iwan sagt, die wären eigentlich nicht nötig gewesen, wenn die Kirche insgesamt und die einzelnen Gemeinden ihre Verantwortung wahrgenommen hätten im Blick auf die sozial Schwachen. Dann wäre das eigentlich gar nicht nötig gewesen. Dann wäre das durch die Gemeinden und durch die Kirche insgesamt abgedeckt gewesen. So entstanden diese Werke oftmals entgegen dem Widerstand von Seiten der Kirche, aus dem Glauben heraus. Aber nötig wäre das nicht gewesen, wenn das Leben, das geistliche Leben der Gemeinden intakt gewesen wäre. Also hier hat die Gemeinde Jesu sicherlich oft versagt, und manch ein Lippenbekenntnis zum Evangelium war nichts anderes als der Ausdruck eines toten Glaubens. Das müssen wir einfach zugeben, ja, darunter müssen wir uns beugen. Dass man heute in unserer Zeit von der anderen Seite vom Pferd fällt, ist auch klar. Heute schwingt das Pendel zur anderen Seite. Man spricht von der Notwendigkeit einer Reformation des Tuns. Man macht die soziale Frage auf Kosten der Verkündigung des Evangeliums zur Hauptsache. Und das darf allerdings nicht sein, ihr Lieben. Ja? Auch wenn die Gemeinde Jesu sozial tätig ist, wenn sie den Armen hilft und so weiter, muss doch die Hauptsache bleiben. Und die Hauptsache ist das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Die Hauptsache ist, dass ein Mensch selig werden kann durch den Glauben an Christus als seinen Erlöser. Das ist die Hauptsache. Das muss immer wieder im Zentrum stehen. Es muss uns mehr um das Seelenheil der Menschen zu tun sein, als um das leibliche Wohl. Wir dürfen das leibliche Wohl nicht aus den Augen verlieren. Wir wissen, wie das ist, ja, oder manche unter uns wissen das, wie das ist, wenn man einen leeren Magen hat. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass es wichtig ist, den Leuten zu essen zu geben und zu trinken und Kleidung zu geben. Aber die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Und auch wir als SEAG hier haben nur Existenzberechtigung insofern, als wir dieser Hauptsache immer wieder treiben. Immer wieder. Also, wir müssen uns vor diesem schwerwiegenden Irrtum hüten und dürfen nicht in das andere Extrem verfallen und sagen, jetzt werden wir nur noch sozial tätig, ja, aber das Evangelium so ein bisschen, ne, aber es ist nicht mehr die Hauptsache. Und das geschieht leider in unserer Zeit auch in sogenannten evangelikalen Kreisen. Nun, auf jeden Fall ermahnt uns hier Gottes Wort dazu, die Gelegenheiten zu nutzen, die sich uns anbieten, um anderen Menschen Gutes zu tun. Und damit wäre das Thema hier eigentlich erledigt. Und ist es auch zunächst einmal für uns heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Wir wollen aber schon mal die Brücke schlagen zum kommenden Sonntag. Jakobus ist dieses Thema offensichtlich so wichtig, dass er nun noch Beispiele aus dem Alten Testament anfügt, um seine Behauptungen zu unterstreichen. Und gerade an diesen Aussagen, die er dann macht, hat sich manche theologische Auseinandersetzung entzündet. Besonders die Aussage in Vers 24 hat für Zündstoff gesorgt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Ja? Das hat für Zündstoff gesorgt. Wirft das nicht alles um, was wir über die Gerechtigkeit aus dem Glauben wissen, was uns unendlich kostbar, ja lebenswichtig ist, wofür ein Martin Luther und viele andere im Laufe der Kirchengeschichte bereit waren, ihr Leben zu lassen. Wirft dieser Satz das nicht alles um? Steht Jakobus nicht im krassen Gegensatz zu Paulus? Wie ist dieser Abschnitt zu verstehen? Und darüber wollen wir dann am kommenden Sonntag nachdenken. Heute schließen wir ab mit dem Wort aus Vers 20. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, der du sagst, ich habe Glaube, aber was sollen mir die Werke, ja? Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Amen.